I'm Every Woman ist ein Song der US-amerikanischen Soul- und Popsängerin Chaka Khan und auch der Titel eines Comics aus dem Avant-Verlag von der schwedischen Autorin und Comiczeichnerin Liv Strömquist, das in deutscher Sprache 2019 erschienen ist. Seit neuestem ist es auch ein Theaterstück. Am Theater Ansbach hatte es am 7. Mai, also ziemlich genau vor einer Woche, Premiere und läuft jetzt auch noch bis zum 18. Juni in dieser Spielzeit. Der Titel des Comics und damit auch des Theaterstücks basiert auch genau auf diesem Lied von Chaka Khan und soll uns einstimmen auf diese feministische Sicht auf die Geschichte und auf Frauen und ihre Geschichten. Eine richtige, durchgehende Geschichte kann man in I'm Every Woman gar nicht sehen. Vielmehr ist es eine Sammlung an feministischen Kurzcomics. Dieser Herausforderung haben sich die Regisseurin Maike Buschen und der Dramaturg Jan Holtappels gestellt und eine entsprechende Stückfassung des Comics geschrieben. Die ZuschauerInnen finden sich in einer Art Galerie wieder, die von den beiden SchauspielerInnen oder in diesem Fall auch eher ModeratorInnen, genutzt wird, um die verschiedenen Teile des Comics-Sammelbands in eine bühnenfähige Form zu bringen. Ganz ähnlich wie im Comic beginnt auch das Stück mit der Liste der schlechtesten Lover aller Zeiten und Sophie Weikert und Malte Silvester erklären mit Unterstützung von Videos, Musik und Farbelementen die Geschichten von den Frauen hinter Karl Marx, Edvard Munch und Einstein. Dabei nehmen sie neben ihren ModeratorInnenrollen auch immer wieder die Sicht der Personen aus den Geschichten ein und porträtieren in leicht überspitzten, ironischen Ton deren Sichtweise auf die patriarchale Welt.
For North, press number 8. For English, press number 2.
Für Deutsch drücken Sie die 3.
Para español, empresario número 4.
Eine neue Runde, eine neue Frage. Jetzt geht's los, 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 los.
Marastot 1. Edvard Munch. 1906, 1907.
So, ihr kleinen Schnurrer, dann geht's schon mal richtig an. Jetzt geht's ja noch mal richtig los. Hallo,
Spaß, 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 Spaß.
Zu sehen ist ein Raum mit grünen Wänden. Ein Mann liegt auf einem mit Blutflecken versehenen weißen Bettlaken. Er ist nackt. Die Frau, Tylla Larsen, ebenfalls Nagidai, steht ihnen frontal zugewandt. Sie steht unbeweglich, als wäre sie zu einer Salzsäule erstarrt. Der Malstil erinnert an den Fauvismus. Der Fauvismus.
Der Titel des Bildes spielt auf den französischen Revolutionär Jean-Paul Marat an, der von einer Konterrevolutionärin erstochen wurde. Eine interessante Selbstwahrnehmung von Edvard Munch, seine Partnerin Tylla Larsen als Mörderin darzustellen und sich selbst als Revolutionär zu feiern, leidend auf seinem von Blut versehrten Bettlaken. Man möchte einfach nur schreien. Mensch Munch, du hast dir doch selbst in den Finger geschossen.
Die Anzüge der SchauspielerInnen sind pink und blau und unterstützen dabei die Sicht auf die sexistischen Lover. Auch die Geschichten von Stalins Frau oder Priscilla Presley, Yoko Ono und Lee Krasner werden durch Videos und flippig im Vortragsstil erklärt.
Mein Name ist Lee Krasner. Ich stamme aus einer religiösen russisch-jüdischen Familie und ich war eine New Yorker Künstlerin. Mein Ding war der abstrakte Expressionismus. Und über mich wird gesagt,
sie ersetzte Gott durch die Kunst.
Yes. 1944, als ich etwa 30 Jahre alt war, betrat ich Jackson Pollocks Atelier und sagte,
sind Sie Jackson Pollock?
Niemand ahnte, dass diese Begegnung eine 15-jährige Intensivbetreuung eines entsetzlich nervigen, manisch-depressiven Alkoholikers einleiten sollte.
Während ihrer Ehe wurde Jackson Pollock einer der berühmtesten Künstler der Welt.
Ich wiederum hatte während dieser Zeit kaum Zeit zu malen.
Während Pollock seine Bilder in gigantischen Ateliers malte, indem er total betrunken über riesigen Leinwänden schaukelte und diese mit Farbe übergoss, malte Lee Kressner ihre Bilder in winzigen Zimmern.
Man sagt, ich sei extrem selbstkritisch und perfektionistisch gewesen. Ich malte neu, malte nochmal neu und zerstörte oft meine fertigen Bilder.
Schade.
Ganz im Stil des Comics, fast ein bisschen wie im Sachbuch, aber dabei eher humoristisch. Auch das gesellschaftlich so fest verankerte Konstrukt der Kernfamilie wird näher gebracht und die gar nicht so steile These von konservativen Kindern wird in Form einer Aufzählung veranschaulicht.
Jetzt geht es um Kinder.
Super.
Für rechte, konservative Politiker ist es sehr schade, dass Kinder nicht wählen dürfen. Sie würden alle Wahlen gewinnen.
Denn alle Kinder sind rechtskonservativ. Erstens.
Alle Kinder sind absolute Kernfamilienfans. Es gibt nichts, was Kinder mehr ärgert, als wenn Mama und Papa sich scheiden lassen. Zweitens.
Kinder sind besessen von alten Traditionen und haben drittens eine Vorliebe für Mütter und Väter, die zu Hause bleiben. Ein Kind würde niemals sagen,
wie schön, dass es dir gut geht und du dich beruflich verwirklichen kannst. Du kannst gerne wieder Vollzeit arbeiten.
Oder
wenn ich mal groß bin, habe ich vor, wie für die Abschaffung der Klassengesellschaft und das Ende der Ausbeutung der Arbeiterklasse einzusetzen.
Nein.
Um es in den Worten der Jugendkultur zu sagen, fast wie eine Vorlesung in der Uni, nur besser und interessanter und feministischer. Es wurden viele Bilder und Videos verwendet und freigesprochen wurde auch. Theaterebene. Aber das ist auch gar nicht so einfach, ein Sachcomic auf die Bühne zu bringen. Immerhin wird hier enorm viel Text und Information vermittelt. Wie man das fürs Theater passend aufsetzt, ist schon eine besondere Herausforderung. Circa 85% des Comics wurden in der Theaterfassung von I'm Every Woman verwendet und in meiner Vorstellung auch für einen Comic entsprechend vorgestellt. Poppig, komödiantisch und schnell, manchmal laut mit Musik und grellen Lichtern, meistens natürlich auch popkultureller Musik, bunt. Für die Stückfassung für die Bühne wurde viel aus dem Comic direkt übernommen, generell ein eher textlastiges Stück, was aber gerade auch bei einem Sachcomic als Ursprungsmaterial kein Wunder ist. Aufgelockert durch eine punktierte, moderative Sprechweise und große Gestik und Mimik. Leicht überzogen, aber immer noch an der Grenze zum Ernst genommen werden. Die Verwendung von multimedialen Elementen war sehr passend und kreativ um- und eingesetzt. Vor allem die Verwendung von vielen Locations im Theater Ansbach selbst haben auch für die ZuschauerInnen ein Wiedererkennen ausgelöst. Das Zusammenspiel der SchauspielerInnen auf der Bühne und ihren alter Egos in den Videoclips war vielfältig und auf die entsprechenden Szenen schön zugeschnitten. Der Einsatz von Musik und Lichteffekten war ebenfalls sehr passend abgestimmt und erzeugte entsprechende Stimmungen an der richtigen Stelle. Auch der Einsatz von eher moderneren Musikstücken in Kombination von historischen Erzählungen erzeugte eine entsprechende Zugänglichkeit und eine Stimmigkeit.
Werfen wir mal einen kleinen Blick in ein Kernfamilienkinderbuch. Baba Papa. Das meiste in den Baba Papa Büchern ist vollkommen unrealistisch. Aber es gibt da eine Sache, die krass sozialrealistisch anmutet. Plötzlich hat man das Gefühl, man schaut eine Reportage. Ihre Beziehung sieht aus wie aus einem Enthüllungsbericht über Sextourismus in Kongo-Kinshasa. Also, ein superdicker, rosaner, unförmiger Mann ist mit einer sexy schwarzen Frau zusammen. Und genau wie im richtigen Leben stellt man sich die Frage, warum darf der Körper der Baba-Mama nicht unförmig und plump sein, der des Baba-Papas aber schon. Und sogar die Baba-Mädchen müssen total gestylt sein, während die Baba-Jungs einfach aussehen dürfen, wie sie wollen. Also, Baba-Papa läuft herum mit seinem großen Sonnenbrand und kümmert sich ebenso wenig um seinen Bauchumfang wie ein nordeuropäischer Sextourist in einem dritten Weltland.
Ironisch, überspitzt und sehr offen komisch. Doch auch wenn lautes Lachen und unter den Masken sicher auch mal ein Schmunzeln auf den Gesichtern des Publikums zu hören und sehen war, konnte der schon sehr treffende Witz aus Liv Strömquists Comic I'm Every Woman leider nicht immer auf die Bühne mitgenommen werden. Und man muss schon sehr aufmerksam die vielen Monologe verfolgen mit Fachausdrücken und vielen Namen, die in kurzen Abfolgen hintereinander fallen. Da wünscht man sich doch manchmal, dass vielleicht dann doch eher von dieser hochakademischen Sprache ein bisschen Abstand genommen wird. Vielleicht zumindest für die Bühne. Ein gewisses Allgemeinwissen ist nicht schlecht und in erster Linie soll I'm Every Woman ja auch nur anregen. Wer dann ein tieferes Interesse entwickelt und angefixt ist, der kann ja dann auch selbst noch weiter recherchieren. Das muss ja die Theaterfassung und auch der Comic gar nicht übernehmen. In meinem Fall war mir der Comic vorher auch schon bekannt. Demnach war dieses Vorwissen schon hilfreich für die Geschehnisse auf der Bühne. Aber vielleicht ist es auch spannender, wenn man ohne vorheriges Schmökern im Comic die kurzen Geschichtsinfos bekommt und damit auch viel Neues lernen kann und auch die Witze und Informationen noch mehr überraschen. Denn generell bleibt das Stück inhaltlich und textlich sehr nah am Original. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass I'm Every Woman vom Theater Ansbach unter der Regie von Maike Buschen und den SchauspielerInnen Sophie Weikert und Malte Silvester durchaus überzeugt. Für eine deutsche Erstaufführung wirkt es flüssig und stimmig. Der Einsatz von multimedialen Elementen wie auch Musik und Licht sind passend. Die Länge entspricht in etwa dem, was man gut für einen Abend noch an feministischen Sachinformationen so im Gehirn aufnehmen kann. Aufgelockert durch kurze spielerische Szenen in Videoform oder auf der Bühne, unterhält I'm Every Woman auch auf der Theaterbühne. Wenngleich es an den Witz der Originalfassung des Comics nicht ganz rankommt. I'm Every Woman ist auch im Juni noch am Theater Ansbach zu sehen, und zwar bis zum 18. Für weitere Infos kann man auch noch auf die Homepage gucken. Da gibt es dann auch noch weitere Termine. Und zwar unter www.theater-ansbach.de. Da einfach nach I'm Every Woman suchen und schon kann man da weiter ein bisschen nach anderen Terminen gucken, falls man sich noch ein eigenes Bild machen möchte. Ansonsten habe ich hier noch ein Hintergrundgespräch mit den SchauspielerInnen Sophie Weikert und Malte Silvester und im Anschluss noch mit dem Dramaturgen Jan Holt-Appes.
Habt ihr das Drehbuch fertig in die Hand bekommen oder habt ihr da auch noch viel mitarbeitet währenddessen?
Zum einen ist es ja kein Drehbuch, es ist eine Stückfassung, so nennen wir es am Theater. Die Regisseurin hat mit dem Dramaturgen zusammen die Fassung gemacht, bevor wir angefangen haben zu proben, also dass wir was hatten, mit dem wir arbeiten können erstmal. Aber wir haben während des Arbeitens viel verändert, umgestellt und geguckt, wie es, also vor allem die Regisseurin von draußen geguckt, was Sinn macht, reinzunehmen, rauszunehmen, genau, zu ergänzen.
Wenn wir zur Konzeptionsprobe kommen, dann sind 6 Wochen bis zur Premiere, das gilt für jedes Stück eigentlich, das kommt, und hier war es eben das, genau, im Vorfeld sich Gedanken gemacht wurde, wie bringt man den Comic auf die Bühne, und wir haben dann eine erste Fassung und genau wie die Kollegin ja sagte, haben wir damit 6 Wochen gearbeitet, aber es sind auch ganz viele Videos wieder rausgeflogen, es sind in der Endprobenwoche noch Szenen von vorne nach hinten verdreht, Texte getauscht und so, und ja, genau, um sich dem irgendwie anzunähern, so diesem popkulturellen.
Vom Comic auf die Bühne gibt es ja auch noch nicht so richtig oft, und ich fand es voll spannend mit verschiedenen Tönen und auch den Bildern, die da so eingeblendet wurde, hat man das ja definitiv eben multimedial dann irgendwie auch ein bisschen umgesetzt. Macht's jetzt für Schauspielende auf der Bühne so einen krassen Unterschied, ob man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Comic-Darstellung darstellen möchte oder eine Comic-Ursprungsgeschichte darstellen möchte, oder ist das eigentlich vollkommen
egal? Ja, das ist egal. Es kommt ja auf die Spielart an. Und die unterscheidet sich ja zum Beispiel ganz klassisch zwischen Komödie, Tragödie, gibt's einen Unterschied. Aber auch, ja, oder bei einer Romanadaption hat man auch ein anderes Genre, was man bedient. Und hier ist es natürlich, also es ist einfach kein psychologisches Theater in dem Sinne, was man jetzt bei, genau, in anderen Stücken, wo es eine Rollenentwicklung gibt, wo es eine ganz klare Handlung gibt, die sich durchzieht, hat. Aber an sich macht es keinen Unterschied, weil wir immer mit verschiedenen Formen arbeiten.
Ergänzend vielleicht noch, der große Unterschied, der hier speziell ist, ist nicht unbedingt das Comic-Element oder so, das sind die Texte an sich, weil wir eigentlich keine dialogischen Momente haben. So, es sind Infotexte, also es ist ja wie ein Buch oder es sind diese in Comics gibt es ja immer, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da ist ja oben immer so eine Beschreibung des Bildes und ein paar Fakten und so, damit man sich also zurechtfinden kann. Und auf die Bühne zu gehen und natürlich zu sagen, man spricht im Prinzip theoretische Texte, die man irgendwie versucht, ein bisschen geschmeidig zu machen und den Zuschauern zugänglich zu machen, das empfinde ich hier eher als die schauspielerische Arbeit.
Wollt ihr noch irgendeine Stelle nennen, die ihr irgendwie besonders inspirierend fandet, so jetzt auch das darzustellen oder irgendwie?
Ich finde das ganze Ding insofern spannend, als dass wir da gleichberechtigt als Moderatoren oder als Duo da irgendwie auftreten. Also im besten Falle ist ja die Idee oder sollte sich das herstellen, dass wir zusammen hier auf die Bühne gehen und zusammen das schmeißen. Ich als Mann und die Kollegin eben als Frau und wir haben beide den gleichen Duktus und kommen da beide so rüber. Und es geht nicht darum, mich zu degradieren oder die Frau zu degradieren oder so, sondern wir erzählen einfach, Leute, hier, das ist doch irgendwie absurd oder so. Und das macht eigentlich immer Spaß, finde ich, diese Aufgabe, sich zu suchen. So. Ja, und auch auszuloten, wie viel Ironie darf sein, wie viel darf ich dann doch mal überspitzen oder so, damit aber der Punkt ankommt. Also nicht, dass ich jetzt mich wirklich lustig mache, sondern aha, das ist eigentlich schlimm. Also das ist ja das, was erreicht werden.
Ich fand vielleicht einfach im Ganzen, im Prozess, einfach die letzte Woche extrem spannend, als sich alles zusammengefügt hat. Videos, Ton, Licht. Ich fand, das Licht hat auch extrem viel nochmal ausgemacht. Diesen Raum zu gestalten und zu formen und wie das Zusammenspiel, also wie wir dann auch angefangen haben, mit den Videos mehr zu spielen oder uns auch einzufügen in das, was wir vorproduziert haben. Das war irgendwie krass, auch nochmal. Anders als in anderen Produktionen. So.
Ich bin Dramaturg am Theater Ansbach und der Dramaturg ist natürlich bei so einer Stückentwicklung oder ja, beim Stück, was auf einem Comic in diesem Fall basiert, besonders gefragt. Ich habe zusammen mit Maike Buschner, Regisseurin, noch die Textfassung geschrieben und wir sind zusammen ständig die 6 Wochen dabei zu überprüfen, funktioniert das, was wir geschrieben haben. Andere Texte, die man bekommt von Verlagen oder die es schon noch viel länger gibt, die sind ja überprüft, die wurden ja von zig Häusern und Theatern und Gruppen schon gespielt und da weiß man, die funktionieren so und so, die kann man vielleicht mal kürzen. Aber hier muss ein komplettes Stück aus dem Boden gestampft werden, mit einem Bogen im besten Falle.
Ihr habt euch zusammengesetzt und gesagt, boah, da wollen wir was drüber machen oder wie war die Idee?
Die Idee kam tatsächlich von der Schauspielerin Sophie Weikert, die in die Spielzeitplanung irgendwann mal sagte, hier, kennt ihr eigentlich die Comics von Liv Strömquist? Die werden gerade ein paar Häusern auch gemacht. Wollen wir nicht was auch mal machen? Und dann gab sie mir I'm Every Woman und wir haben es durchgelesen, ich fand es sehr lustig und dann haben wir uns entschieden, ja, wir nehmen Kontakt mit dem Verlag auf und der Verlag war auch sehr offen und gesagt, ja, dann machen wir das und das auch eine deutschsprachige Erstaufführung ist, umso besser, großartig, tolle Chance, machen wir.
Wie geht man denn da jetzt vor, wenn man ja von Comic zu auf die Bühne und sich eben überlegen, vor allem weil es ja, wie du anfangs schon auch erwähnt hast, bei der Werk eine Einführung, ist ja was anderes, wenn es eine Geschichte ist, die einfach der Reihe nach abläuft ja. Oder wie in dem Fall von I'm Every Woman, ja im Grunde ja so Teile oder Kurzgeschichten, Stückchen so.
Ja, ich glaube, da kamen tatsächlich diese beiden Schwierigkeiten zusammen. Zum einen, dass es ein Comic ist, also es ist kein Roman oder keine Novelle oder sonst was, was man bearbeitet. Das heißt, man hat immer diese visuelle Komponente mit seiner Ästhetik schon dabei und es sind da keine psychologischen Figuren da und es sind keine Entwicklungen so und dann kommt halt in diesem speziellen Comic noch dazu, dass die Geschichten halt so, manche sind länger, erzählen wirklich eine kleine Handlung, manche sind so schlaglichtartig, manche sind nur ein Bild und man hat 1000 verschiedene Welten und Geschichten, Persönlichkeiten, in denen es spielt. Das ist wie so ein Kaleidoskop. So und das ist natürlich toll, dass man erstmal so viel Material hat, aus dem man sich was rauspicken kann. Aber wir wissen alle, wenn man zu viel Optionen hat, fällt es noch schwieriger, da irgendwie einen roten Faden reinzubringen. Und es sind ja so viele Themen, die Parts, die wir gar nicht mit auf der Bühne haben, die ganz toll sind noch im Comic, wofür es auch Textfassungen gibt oder auch Videos gab und sowas. Aber wo wir gemerkt haben, das ist zu viel. Es prasseln so viele Informationen rein und der Abend geht es nicht mal eine Stunde, knapp eine Stunde. Und trotzdem hat man das Gefühl, man ist voll danach mit Info und Input. So.
Ja, das stimmt. Vor allem, also ich finde immer die Comics von Lustrum, die haben so Sachbuchähnlichkeiten. Also sie recherchiert ja auch voll viel. Und ich finde es auch richtig cool, dass sie unten immer noch so die Quellen verlinkt und so, ja, wie so eine wissenschaftliche Abhandlung ein bisschen. Und das, habe ich mir schon noch als Herausforderung voll vorgestellt. So. Und das ist auch vorhin schon erwähnt. Zum Beispiel, ich habe auch Der Ursprung der Welt von ihr gelesen. Und das hat ja noch ein bisschen so erzählt, hat diese Kulturgeschichte ist in verschiedene Akte auch ein bisschen so eingeteilt hat und so. Das ist da schon nochmal anders aufgebaut und fühlt sich definitiv, würde sich, oder zeigt sich bestimmt auf der Bühne auch ganz anders. Ja. Also fand ich echt impressive, wie ihr das so in den Rahmen trotzdem gebracht habt, dass es auch auf der Bühne funktioniert. Wie seid ihr denn drauf gekommen, dass ihr euch dafür entschieden habt, das nur von mit zwei SchauspielerInnen sozusagen auf die Bühne zu bringen oder hier darzustellen?
Das hat ja manchmal im Theater einfach total praktische Gründe. Also wir haben ein festes Ensemble und es war klar, es gibt parallel im großen Haus die und die Produktion und da brauchen wir einfach so und so viele Leute. Und wir haben hier im kleinen Haus diese Produktion und es war eigentlich klar, dass Sophie da, sie es vorgeschlagen hat, mit dabei ist. Das wäre sonst sehr unfair gewesen. Und dann haben wir überlegt, ja, mal zwei Frauen, eigentlich ist es spannend, da eben genau das nicht zu machen, sondern Mann und Frau zu machen. Und, ja, dann ergab sich das einfach so. Und die Bühnenbildnerin Valentina Pino-Reis hat ja dann diesen musealen Raum, das museale Setting etabliert. Und ich glaube, das passt gerade ganz gut so von der Bühnengröße. Wenn es mehr Leute gewesen wäre, hätte es auch vom Raum her nicht mehr funktioniert, es wäre zu voll gewesen. Und so ergibt sich ein schönes Ping-Pong-Spiel, wo man sich auch mit viel Freude diese Klischees an den Kopf werfen kann. Das macht's ganz lustvoll, ja.
Auch mit den Anzügen und so.
Ja, genau.
Wenn jetzt ZuhörerInnen das noch anschauen wollen, gibt es irgendwie so Momente, wo sagen würdest, das wäre vielleicht ganz gut, wenn man das Comic vorher liest, oder würdest du sagen, braucht man eigentlich gar nicht?
Das Comic ist cool, deswegen sollte man das sowieso lesen. also ich glaube, es kann nicht schaden, es vorher zu lesen oder danach zu lesen oder sich zumindest damit zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, da ist eine Fülle an Informationen noch viel mehr drin, die wir ja nicht drin haben, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Man kann auch reingehen und sich einfach da genießen und wahrnehmen und dann das Comic lesen. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache, ja.
Hast du irgendwie eine Stelle im ganzen Stück jetzt, wo du sagst, oh, die fand ich irgendwie schon irgendwie, hat mich länger zum Nachdenken gebracht oder darüber saßen wir auch länger und haben uns überlegt, wie stellen wir das dann am besten dar oder mich noch echt lange beschäftigt im Vergleich zu den anderen?
Ja, es gibt ja immer so Stellen irgendwie, also zumal wir jetzt auch schreiben mussten und wir sind ja weder Maike noch ich sind AutorInnen, sondern Regie und Dramaturgie und können das so ein bisschen oder glauben, das zu können, und das ist ja immer dann schon so ein Ding, man schreibt einen Monolog oder einen Dialog für SchauspielerInnen und denkt dann, ach, die müssen das nachher sprechen können. Also so, das ist schon mal eine große Ehrfurcht davor gewesen. Und es gibt Szenen, die einfach super gut funktioniert haben vom ersten Mal. Also diese Baba-Papa-Szene zum Beispiel, die irgendwie einen Drive hatte, und auch die Lee Krasner-Szene, die haben von Anfang an extrem gut funktioniert. Und dann gibt es andere Szenen, die haben nicht so gut funktioniert. Und man überlegt die ganze Zeit, woran liegt das genau? Also was ist denn das? Da muss man nochmal ran oder muss man noch was umschreiben und so. Man will sie aber unbedingt drin haben, weil sie toll sind oder weil sie wichtig sind. So. Ja, das beschäftigt einen. Und natürlich, was Sophie auch gesagt hat, wir haben eine ganze Menge vorproduziert in den ersten 2-3 Wochen an Videos. Und ich kenne das Problem schon tatsächlich aus anderen Arbeiten. Man produziert Videos vor, dann werden die bearbeitet und geschnitten am PC und vorbereitet und dann kommen sie irgendwann mit auf die Probe. Und dann ist man aber schon irgendwie weiter und muss irgendwie dieses Mehr, was man in der Zwischenzeit an Entwicklung und Wissen um dieses Stück gefunden hat, mit diesen quasi alten Videos zusammenkriegen. Und da prallen dann nochmal so zwei Welten aufeinander. Das ist wie zwei verschiedene Produktionen.
Habt ihr was nachdrehen müssen von Videos, was da nicht so ganz gepasst hat?
Nee, nachgedreht haben wir tatsächlich nichts. Wir haben eine ganze Menge rausgeschmissen. Also mindestens nochmal 50-60% mehr Videos gehabt ursprünglich mal. Und wir haben von jedem Video auch mehrere Varianten gehabt.
Dass man im Notfall variieren könnte.
Genau, dass wir da drin variieren konnten, ja.
Ich wäre eigentlich durch. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, finde ich voll wichtig, wenn wir das noch irgendwie erwähnen, oder du möchtest mir noch was erzählen?
Nee, kommt alle, guckt es euch an.